Ich hatte probiert, einen Podcast to go aufzunehmen und da hat leider Gottes die Qualität ein bisschen drunter gelitten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und ich gelobe Besserung beim nächsten Mal. In diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen zum Triathlete Podcast. Mein Name ist Christian Kramer. Ich bin heute wieder allein unterwegs und zu Gast habe ich heute Roman Knoblauch, 1000 Sasser aus Leipzig, will ich mal vorsichtig sagen. Roman, hallo.
Guten Morgen, Christian, hi.
Hi, servus. Ich habe gestern ehrlicherweise mal probiert, ein bisschen zu recherchieren, was du schon alles gemacht hast und habe nach 10 Minuten Lesen aufgehört. Und also es ist so viel, dass du dich einfach mal bitte ganz kurz selber vorstellst mit nordischer Kombination oder Skispringen hast du, glaube ich, angefangen in früher Jugend bis jetzt hin zu Ironman, Marathonlaufen, Radiomoderator. Fernsehmoderator und.
Oh je, ja. Also, ich bin fast 52 Jahre alt, bin in Bautzen geboren, in Wilden aufgewachsen, in der schönen Oberlausitz, habe angefangen mit Wintersport in Soland, da gab es eine Skisprungschanze im Tennicht, da war ich, glaube ich, sechs oder sieben, habe meine Leidenschaft für den Wintersport eigentlich durchs Fernsehen entdeckt. Ich habe unglaublich gern Skispringen geschaut, für Schanzentournee, was damals im Rahmen des DDR-Fernsehens möglich war und wollte natürlich auch unbedingt Skispringer werden. Bin halt über kleine Schneeschanzen gesprungen. Dann gab es mal einen sogenannten Sichtungswettkampf an der Schule, wurde dann eingeladen zu einem Probetraining und so bin ich dann zum Wintersport gekommen. Da man sich nicht entscheiden konnte, ob ich nur nordisch kombinierter wäre oder Langläufer, habe ich beides trainiert, damals schon 5-mal die Woche. Im Alter von 7 Jahren bin dann mit Ende der 6. Klasse nach Klingenthal auf die Kinder- und Jugendsportschule delegiert worden und habe dort bis zum Ausscheiden aufgrund einer Verletzung, Ellbogenverletzung, Langlauf trainiert. Bin dann zur Armee gekommen, NVA bis 1989 April und habe dann Sport studiert in Leipzig. Wollte Trainer werden für nordische Kombination. Habe 89 angefangen, dann kam die Wende dazwischen, dann gab es diesen ganzen Umbruch. Habe aber das Studium zu Ende gebracht, habe meine Diplomarbeit in der Leichtathletik geschrieben und einen Abschluss in Sportwissenschaften dann noch in der Regelstudienzeit geschafft und wollte dann aber nicht mehr im Sport arbeiten, weil der Sport einfach nicht mehr existent war, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und wollte dann zum Fernsehen und zum Radio und habe mich dann halt beworben, bin dann relativ schnell beim Radio eingestiegen in Leipzig, bei Radio Leipzig. Dann habe ich Leipzig Fernsehen mit aufgebaut, bin 1999, 2000, also genau im ersten Millennium, zum MDR gekommen, habe dort eine Mittagssendung moderiert im Fernsehen und dann kam die Unterhaltung. Ich hatte einige Unterhaltungssendungen in der ARD und habe dann nach 10 Jahren MDR Fernsehen den Job hingeschmissen innerhalb von einer Woche, weil ich einfach nicht mehr wollte, ich hatte einfach keinen Bock mehr und bin zurück zum Radio und mache seitdem eine schöne Kombination, Radio Leipzig, Nachmittagssendung und Eurosport als Kommentator. Das war jetzt der berufliche Werdegang und sportlich habe ich, nachdem ich aufgehört habe mit Leistungssport, irgendwie mal aus einer dummen Laune heraus angefangen zu rauchen und habe relativ schnell auch wieder aufgehört und habe dann aber in diesem Jahr nach dem Rauchentzug 30 Kilo zugenommen und sah dann auch nicht mehr schön aus. Und habe gedacht, jetzt musst du irgendwas tun und habe ein bisschen Sport getrieben und dann bin ich halt irgendwie zur Sportmoderation gekommen. Und Marathon, habe gesagt, jetzt musst du doch auch mal so einen Marathon laufen. Bin dann auch aus der Kalten gelaufen, Oberelbe-Marathon in der 3:30, also mit 2 Wochen Training, das war gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann kam Andreas Klaus, der Triathlet, und sagte, pass auf, wir brauchen mal jemanden, der so ein bisschen prominenterweise Rad fährt bei den Neuseen Classics mit seinem Carbonrad mit Klickpedal. Ich kannte das überhaupt nicht. Das war, er war Moderator, er hatte, glaube ich, die ganze Zeit Angst, dass ich sein Rad schrotte. So, und dann hat er gesagt, jetzt bist du Marathon gelaufen, jetzt bist du Rad gefahren, jetzt kannst du auch Triathlon machen. Und so bin ich dann zum Triathlon gekommen. Erst die Kurzdistanz, dann die olympische Distanz, dieser Cityman, das war meine erste olympische Distanz, wo wir am Kulkitzer See gestartet sind und dann auf dem Augustusplatz reingefahren sind in Leipzig.
Ja, ja.
Dann habe ich einen 100-Kilometer-Lauf gemacht am Auensee, Deutsche Meisterschaft, und habe mir geschworen, wenn du das überlebst, dann machst du mal einen Ironman. So, und dann habe ich dann 2006 den ersten in Rot gemacht, dann 2008 in Frankfurt den zweiten und 2010 den dritten in Frankfurt. Und dann hat es mich gesundheitlich so auseinandergenommen, dass ich also 7 Knieoperationen über mich ergehen lassen musste. Die haben mir meine Beine umgestellt und haben mir auch prognostiziert, dass ich nie wieder Marathon oder rennen kann. Hab das aber trotzdem gemacht, hab ein bisschen alternativ trainiert Und dann hat sie mich 2015 dann beim New York Marathon komplett aus den Latschen gehoben mit meinem Herzen. Also ich habe, mein Sinusknoten schlägt nur noch 24 Mal.
Oh.
Ja. Und ich habe mich noch 2 Jahre damit rumgeschleppt. Das war natürlich kreuzgefährlich, wie mir die Ärzte hinterher gesagt haben. Und habe mir dann einen speziellen Herzschrittmacher einsetzen lassen, der für Ex-Leistungssportler gedacht ist. Und seitdem renne ich auch wieder fleißig. Die Kardiologen schlagen zwar mal die Hände über den Kopf zusammen, haben jetzt letztens auch gesagt, also du bist der Erste, der es wirklich schafft, durch den Sport deinen Herzschrittmacher zu crashen. Weil ich wirklich das Ding bis ans Limit fordere und dann auch den Kardiologen mal sage, ich brauche die Einstellung, ich brauche die Einstellung. Ja, das läuft. Also das ist, das geht alles, wenn man will. So, das war so ein aller Kurzform mein sportlicher und beruflicher Werdegang.
Okay. Gibt es denn, um kurz hinten anzufangen, gibt es denn auch inzwischen auch eine App für den Herzschrittmacher? Oder wie ist das?
Ja, komischerweise, das fragen mich ganz viele. Also, wenn ich zur, ich muss ja 2-mal im Jahr zur Untersuchung, dann legen die so einen Sensor drauf auf den Herzschrittmacher und können dann am Computer drahtlos ganz genau sehen, wie, was ich wo gemacht habe. Also, es ist schon eine Totalüberwachung. Ich selber kontrolliere das mit meiner Apple Watch, weil der muss wirklich arbeiten, muss nachts mindestens 50 Mal pro Minute schlagen und am Tag 60 Mal. Und wenn ich jetzt Sport mache, erkennt der, was ich für eine Sportart mache und dann geht der Puls automatisch hoch. Also wenn ich jetzt anfange mit Laufen, merke ich, nach 30 Sekunden springt der an und geht auf 150 hoch und bleibt da oben. Beim Radfahren ist er aber 120. Ich kontrolliere das mit meiner Apple Watch. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine App hätte, ich würde jeden Tag nur rumspielen und würde mir das Ding dann irgendwie jeden Tag umstellen.
Neu justieren,
konfigurieren. Je nachdem, welche Sportart anstellt.
Ja, das heißt, wenn du wüsstest, du hättest Wettkampf, könntest du das ein bisschen hochschrauben, damit es noch schneller schlägt.
Ja, das Problem ist, zum Beispiel beim Cross-Civix, den ich letztens mitgemacht habe, ich muss mich halt bei den Einstellungen entscheiden, mache ich jetzt kurze, schnelle Wettkämpfe oder lange, ruhige? Und der ist jetzt so programmiert, dass ich also jetzt einen Marathon laufen könnte, in 3:30 mit Training wäre alles kein Problem mehr. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel keine 10 Kilometer in 40 Minuten laufen. Das würde der Schrittmacher nicht verstehen. Weil der Sinusknoten dann irgendwann mal erschlafft, also dann kaputt ist, fährt er runter und dann denkt der Schrittmacher, aha, Roman macht keinen Sport mehr und fährt auch runter und dann crasht das System. Also ruhig und lang geht's. Aber wenn ich jetzt kurze, schnelle Wettkämpfe machen würde, dann müsste man das Ding anders programmieren. Aber ich habe mich jetzt für ruhig und lang, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich jetzt nicht mehr schnell laufen muss, entschieden und das passt so. Aber ich würde das beim Cross-Deluxe, habe ich das halt gemerkt, da bin ich schnell losgelaufen und nach 2 Kilometer war Feierabend, da war ich konnte einfach nicht mehr, ich habe mir Herz gedreht, mir schwarz vor Augen geworden, ich habe wirklich echt einen Moment überlegt, ob ich aussteige, aber bin dann ein paar Meter gegangen und bin dann ruhig weitergelaufen und dann ging das wieder, dann habe ich mich wohlgefühlt und so nach 5-6 Kilometer war ich wieder in meinem kompletten Trott drin und hatte richtig Spaß dabei.
Okay, das klingt ganz schön verrückt und mutig, aber ich glaube, wenn man sein Leben lang mehr oder weniger auch Sport gemacht hat, möchte man ganz hart gesprochen, also ich kenne es auch in der Familie, so, da ist eine relativ harte Einstellung dazu, lieber vielleicht irgendwie beim Sport vielleicht irgendwann dahin siechen, als irgendwo allein, ohne vielleicht was gemacht zu haben.
Ja, ohne Sport geht einfach nicht. Also das ist die persönliche Herausforderung, sich auch ein bisschen zu quälen, auch mal, wenn es keinen Spaß mehr macht. Wir laufen ja jetzt noch einen Marathon, klar, so die 30-Kilometer-Läufe, das macht keinen Spaß, wenn es draußen regnet. Aber wenn du dann am Ende das Ziel siehst und weißt, du hast den Marathon geschafft, dann relativiert sich das alles wieder. Und das kannst du dann auch auf den Beruf übertragen. Ne? Das ist, musst dir halt Ziele setzen, egal ob sportlich oder beruflicher Natur. Und wenn du das Kämpfen gelernt hast, dann funktioniert das wunderbar.
Ja, weil du den Marathon ansprichst, das wäre ja dann dieses Jahr dein zweiter, oder? Ihr seid doch im Frühjahr, glaube ich, schon im Rahmen vom Leipzig-Marathon so ein Charity-Lauf gelaufen und jetzt Ende Oktober ist, glaube ich, so mit New York-Marathon-Verbindung, der dir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen
ist. Genau, wir haben, ich wollte den New York-Marathon eigentlich, das sollte mein 2015 mein letzter sein, da wollte ich eigentlich aufhören dann auch wegen der Knie, weil irgendwann kommen mal die künstlichen Kniegelenke und man muss sich ja nicht künstlich vorziehen. Und weil das eben irgendwie nicht funktioniert hat, habe ich gesagt, würde ich ganz gerne noch einmal laufen. Muss man jetzt mal abwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Der Marathon im Frühjahr war mit Michael Fischer Arzt. Da wusste ich aber schon, was kommt, weil der Michael ist zwar ein begnadeter Künstler, aber ein mieser Sportler. Aber für den guten Zweck hat er sich halt dort mit in den Dienst gestellt.
Verhaften lassen. Daher,
es ist sehr anstrengend, 6 Stunden einen Marathon zu laufen, weil du willst schneller laufen und das langsame Laufen ist echt anstrengend. Aber wir haben 15.000 Euro gesammelt für den Leipziger Sport. Das war eine mega Sache. Und jetzt wäre es der 50. New York Marathon und gewesen. Und da wollten wir eigentlich ja nochmal zum Jubiläumsmarathon rüberfliegen. Das ging jetzt nicht. Und dann haben wir gesagt, 50 Leipziger laufen diesen virtuell. Das heißt, du meldest dich da an, bekommst dann deine Finisher-Medaille und musst bis zum 1. November diese Distanz absolviert haben. Das lädst du dann hoch im Internet und dann sehen die, aha, die sind das gelaufen. Wir werden das nächste Woche machen. Und das Geld, was zusammenkommt, das war meine Idee. Ich möchte ganz gern in der Vorweihnachtszeit, also 2-3 Tage vor Weihnachten, in die Krankenhäuser gehen, weil ich habe letztes Jahr, nachdem ich mir beim Cross Deluxe die Schulter ausgekugelt habe und die operiert werden musste, Weihnachten in der Klinik verbracht, ja. Und habe gesehen, was dort die Krankenschwestern und die Pfleger alles leisten. Und da habe ich gesagt, ich möchte ganz gern das Geld, was wir einnehmen nächste Woche, da möchte man ein kleines Programm vorbereiten, da möchte man kleine Geschenke kaufen, da wollen wir auch mal auf die Kinderstation gehen, in der Uniklinik und im Helios-Klinikum, wollen dort mal ein bisschen Freude reinbringen, weil das hat mich schon sehr bewegt, Weihnachten arbeiten zu müssen und was die dort für einen Job machen. Und das Geld, was wir da zusammenbekommen nächste Woche, das wollen wir da dann in die Krankenhäuser bringen.
Ja, sehr, sehr coole Sache. Ich kenne das auch so ein bisschen. Meine Schwiegermama ist Altenpflegerin in Hohenmölsen. Die macht auch 7 Tage Schicht, 7 Tage frei, immer Nachtschichten. Und ja, die ist halt auch wahlweise entweder Heiligabend nicht zu Hause oder Silvester. Ich glaube, die Pflegeberufe, neben vielen, das im Frühjahr geklatscht wurde für die, was zwar nett ist, aber davon kann sich auch leider Gottes wirklich keiner was kaufen, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ist, glaube ich, jeder wahnsinnig dankbar dann über solche Sachen, dass es auch dann da dann gewertschätzt wird in deinem Fall. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja. Seid ihr ausgebucht oder können noch Leute mitlaufen am Sonntag? Oder dann nicht zwingend am Sonntag, aber dann die 50 Menschen?
Also ich glaube, wir haben noch 2-3 Startplätze, die jetzt, ich habe gestern noch einen Trailer gedreht, dass wir gesagt haben, wir wollen noch, es geht darum, dass wir Laufpaten haben, also das heißt, die bezahlen dann pro gelaufenen Kilometer, so kommt dann auch das Spendengeld zusammen, und ob das jetzt 55 Leute sind oder 60, das spielt dann jetzt keine Rolle, wir starten ja in Wellen, also das wird jetzt sowieso aufgrund der Corona-Regeln alles ein bisschen entzerrt. Wir haben den Nick Illo, den Leipzig-Marathonsieger vom letzten Jahr, der wird also 3 Stunden laufen, mit dem Kollegen Herbst, den du ja auch kennst, und dem Konrad Kebelmann, die werden also die 3 Stunden laufen, dann werden wir 3:30 haben, 4:30, 5 und dann zum Schluss kommt wieder Michael Fischerhardt. Der wird aber als Erster starten, dass wir so ungefähr alle nach den 42 Kilometern gemeinsam ins Ziel kommen, das ist so unser Plan. Genau, also wer da noch Lust und Laune hat, der kann sich noch bei der Olympiasport Leipzig GmbH anmelden, beziehungsweise eine Mail hinschicken und die klären dann den Rest.
Ja, ich habe das schon gesehen und wir hatten ja auch im Vorfeld kurz mal hin und her geschrieben. Ich überlege auch ehrlicherweise, da mitzumachen.
Ja.
Und wenn das jetzt so eine coole Veranstaltung und Sache ist, die ihr da unterstützt, wäre es, glaube ich, geiler, wenn es eher 60 als 50 Leute sind, die da mitmachen. Ja, aber was hast du für eine Zeit angepeilt? Dann so die 3:30?
Nein, ich will mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus meiner Vergangenheit, wir wollen 4 Stunden laufen. Viele haben ja nicht mehr trainiert jetzt, die das Jahr über. Die haben gesagt, es gibt jetzt keine Wettkämpfe mehr, warum sollen wir uns jetzt quälen? Der letzte Halbmarathon ist ja abgesagt worden, der am Völkerschlachtdenkmal. Und mit ein bisschen Training kommen die so auf 4 Stunden. Ich habe gesagt, ich bleibe in der 4-Stunden-Gruppe. Und wenn jetzt jemand da ausfällt, dann laufen halt 4:15. Es soll Spaß machen. Also es soll jetzt wirklich kein Wettkampf sein. Und da haben wir uns ein paar, unsere Gruppe ist, glaube ich, die größte mit 10 Startern, die ich gestern gesehen habe. Also wir haben einen Arzt mit dabei, mit dem ich jetzt letztens in Bolchern Triathlon gemacht habe. Dann die Christiane Koch, mit der ich in New York gelaufen bin. Dann haben wir eine Klassenkameradin, eine Schulfreundin von Sportschulzeiten. Wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Die wird mitläufen. Die kommt aus Neustadt in Sachsen. Dann haben wir den Betriebsratsvorsitzenden vom BMW-Werk, der in der 4-Stunden-Gruppe mitläuft. Das sind alle so Hobbyläufer, wo ich gesagt habe, komm, 4 Stunden, das ist machbar mit dem Training. Und es wird zwar wehtun bei vielen oder bei einigen, aber wir wollen das gemeinsam rocken. Und insofern habe ich gesagt, laufe ich die 4 Stunden mit. Ich habe einfach nur Spaß. Ich habe jetzt wirklich gut trainiert und das sollte alles passen. Und wir nehmen dann die mit, die vielleicht jetzt ein bisschen, die vielleicht nicht so viel Zeit zum Training hatten.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast jetzt schon wirklich einige auch 30 Kilometerläufe und so weiter und so fort. Das sieht, sieht, denke ich, ganz gut aus, dass du wahrscheinlich bei den 4-Stunden-Läufern dann nicht der sein wirst, der da großartig leidest. Was ja dann für einen selber angenehm ist.
Bei mir tun halt die Knie weh und die Füße. Das ist halt dann, wenn du 52 wirst, das merkst du dann eben. Also es ist ganz komisch, wenn du Anfang 40 oder Ende 30 bist und denkst so, ach, dir kann nichts passieren. Aber mit 50 geht das wirklich los. Du hast dann Zipperlein, wo du nicht wusstest, dass es das überhaupt gibt. Also Knie ist schon problematisch. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal gesagt, komm, Augen zu und durch, die langen Läufe, dass das irgendwie, dass der Körper sich ein bisschen dran gewöhnt. Aber ich werde nach dem Marathon erstmal lauftechnisch ein bisschen runterfahren und dann wieder auf die Rolle gehen. Auch wenn es keinen Spaß macht, Rolle ist ganz schrecklich, ganz grausam. Aber ich habe so viele Serien gesehen in diesem Jahr. Ich habe wirklich, bin jetzt bei, ich glaube, fast 5000 Kilometern, die ich in diesem Jahr abgeschrubbt habe. Aber
virtuell oder insgesamt?
Insgesamt, also ich bin mit Laufen, mit Skiroller und auf der Rolle. Also ich bin nur ein einziges Mal draußen auf der Straße Rad gefahren. Ich bin jetzt bei 4.900 Kilometer jetzt schon. Das wird also das Jahr sein, wo ich am meisten Sport gemacht habe in den letzten 5 Jahren. Ja.
Okay, das ist dann auch wahrscheinlich wegen und nicht oder trotz Corona, wie man ja
so das sagt. Ist wegen dem, das ist wegen dem Bäuchlein. Das ist, seitdem ich den Herzschrittmacher habe, ich muss ja auch so blutdrucksenkende Tabletten nehmen. Und da ist das Bäuchlein ein bisschen angewachsen und ich bin so ein eitler Fatzke, steig also wirklich jeden Tag 2-mal auf die Waage und wenn ich Sport mache, 3-mal, einmal davor und einmal danach und dann freue ich mich. Und das ist meine Motivation zu sagen, ich möchte nicht aufgehen wie ein Hefeklos. Das ist, das treibt mich wirklich an, das ist unfassbar.
Aber ja, ist ja gut dazu zu stehen. Ich habe letztens auch gestanden, dass ich jemand bin, der ungern Fahrrad putzt, zumindest was das Rennrad oder Zeitfahrrad angeht. Da sitze ich lieber bei, wenn es so leicht regnerisch draußen aussieht und der Trainingsplan schreibt das vor, sitze ich lieber auf der Rolle und bin bei Swift unterwegs und schaue vielleicht nebenher Fernsehen oder lasse einen Podcast laufen. Aber ich bin dann einfach jemand, der, ja, ich hasse es, das Fahrrad zu putzen, wenn es nach 10 Minuten eingesifft ist. Da kriege ich einen Föhn und dann lieber drin fahren, als draußen irgendwie nach einer Viertelstunde schon das erste Mal auf den Tag eingesaut
sein. Ich habe zwei schöne Geschichten. Ich habe einmal meine Langlaufski, zu DDR-Zeiten, das war ja eine Materialschlacht. Wir haben ja als Leistungssportler alles gehabt. Ich habe da zu Spitzenzeiten 15 Paar Langlaufski gehabt. Und wirklich auch das Neueste. Die DDR hatte damals, die nannten sich Champion. Das war die von Garmina. Das waren also ultraleichte Skating-Ski. Champion Carbon mit weißer Laufsohle, die Ski waren blau. Und da haben nur ausgewählte Sportler die bekommen. Die wurden international verboten. Waren natürlich so Firmen wie Kneißl oder Atomic, die hatten natürlich die Vormachtstellung international. Da kann nicht irgendein Land kommen wie DDR und plötzlich leichtesten Ski der Welt herstellen. Die haben die international verboten, aber ich habe noch ein paar gehabt. Und so wie ich damals in den 80ern das letzte Mal die Ski abgeschnallt habe, ich habe die noch einparfümiert, habe ich die noch in meinem alten Skisack, in meinem Garmina Skisack, genau noch so eingepackt. Und Rennrad 2010, als ich in Frankfurt dann von meinem Rad gestiegen bin, beziehungsweise dann gefinisht habe, das Rad hing wirklich bei mir 5 Jahre, so wie ich es in Frankfurt benutzt habe, an der Wand. Und irgendwann habe ich gesagt,
also noch mit Staubnummer
mit dem Dreck noch von Frankfurt. Ich habe nach 5 Jahren das Rad von der Wand genommen und habe es dann sauber gemacht. Ja, ich habe das Ding 5 Jahre nicht mehr angefasst. Ja, schöne Erinnerung.
Ja, kenne ich. Ja, das glaube ich, kenne ich, wenn ich manchmal vom entweder Trainingslager oder aus dem vom Wettkampf komme und danach ist erstmal so 2 Wochen Ruhe, dann nimmst du auch den Fahrradkoffer und stellst ihn auch erstmal so in die Ecke und nach 2 Wochen ist vielleicht das Paar Schuhe, was du auch beim Wettkampf anhattest, hat's dir doch mit verstaut. Genau. Da kommt dann manchmal so wirklich aus dem Koffer raus, was auch nicht so gut ist, was dann nicht zwingend sein muss. Ja, in 2010 in Frankfurt waren wir ja beide am Start.
Genau.
Beim Ironman.
Das war die Hitzeschlacht.
Da war es auch sehr, sehr warm. Das war das Jahr, wo der Andreas Rehler, glaube ich, gewonnen hatte. Für einige überraschend. Du hattest, glaube ich, damals auch für den MDR so eine Sache
gemacht. Wir haben eine Samstagabendsendung gemacht, genau. Da waren wir eine Woche vorher schon in Frankfurt und haben so die Region vorgestellt mit einer Kollegin zusammen. Haben wir das moderiert und dann bin ich dort an den Start gegangen. Und das, weiß noch, die Woche über war schon so heiß. Und dann ist ja der Langnerwaldsee, der ist ja, glaube ich, innerhalb von einer Woche um 3 oder 4 Grad an Temperatur gestiegen, Neoprenverbot. Und das war also extrem. Also ich bin dort noch völlig abgeschmiert beim Laufen. Weil das die Woche davor haben wir wirklich 6-7 Stunden am Tag gedreht, waren dann nur unterwegs. Wir hatten noch den Thomas Zittel mit dabei und den Mario Prietz. Wir waren ja wirklich bei jeder Party, wo die Sportler waren, haben wir noch Interviews gemacht, die konnten sich Musik wünschen. Das war eine richtig coole Sache, aber ich wollte dort finishen. Ich musste auch finishen, weil ja irgendwie die Sendung, die musste ja irgendwie zu Ende gebracht werden. Und dann haben wir uns das alles zusammen angeguckt. Das war eine Samstagabendsendung im MDR, die ging 20:15 los bis 23 Uhr. Und das war richtig cool. Ja, das war schön.
Weißt du deine Zeit?
Nee, keine Ahnung. Es waren irgendwie 10 Stunden oder sowas.
Ja gut, also aber das ist ja schon für mich schon sehr ambitioniert.
Also für mich war das schon okay. Ich habe halt, ich bin halt beim Marathon dann bei der Hitze bin ich komplett abgeschmiert und ich hatte halt wirklich diese Motivation. Ich muss dort unbedingt finishen, ansonsten hätte die ganze Sendung keinen Sinn gemacht. Also das war
ja. Nachdrehen wir quasi. Wir
ziehen einen Lauf nachdrehen am Ironman, die hätten uns auch einen Vogel gezeigt.
Ja, gut, das in Frankfurt ist schwer, das stimmt.
Genau.
Das stimmt. Da gibt es andere Rennen, wo es wahrscheinlich einfacher ist, wo ein bisschen weniger los ist, wo man mit ein bisschen Fantasie jedenfalls was faken kann. Aber Frankfurter Römer ist schon schwer
nachzudenken. Ich habe mit der Ilka Schaaf trainiert die ganze Zeit und ich wusste, sie ist 5 Minuten hinter mir und habe mich dann im Zielbereich, also wenn du da reinläufst, weißt du das ja, wo die ganzen Tribünen stehen, habe ich mich hingestellt und habe dort 5 Minuten gewartet. Und das Kamerateam stand im Zielbereich, die durften ja nicht direkt in diese Arena rein. Und ich habe dort gestanden, da kam der Sprecher und sagte, Roman, willst du nicht ins Ziel laufen? Ich sage, ich warte noch auf die Ilka. Und die kam dann 5 Minuten später und ich habe gesagt, Mensch, wenn wir schon jetzt ein Jahr zusammen trainiert haben, dann lass uns wenigstens gemeinsam ins Ziel laufen. Das war toll, die ganzen Massen, die haben geschrien, die haben getobt. Also Frankfurt ist für mich wirklich der schönste Ironman in Europa, weil der Zieleinlauf ist, du weißt das ja selber, wenn du die 10-Kilometer-Runde da läufst, du fängst ja irgendwann mal an, dich zu hassen, weil es nur wehtut. Und dann stellst du dir jedes Mal vor, in 3 Runden kannst du rechts abbiegen, in 2 Runden, in 1 Runde und dann läufst du diesen roten Teppich dort lang und dann wirst du dort in Empfang genommen. Gigantisch. Also das ist Hammer.
Ja, also Frankfurt ist schon so rein, Frankfurt mag ich von der Radstrecke ehrlicherweise nicht ganz so. Die finde ich ein bisschen trostlos, da in den Norden zu fahren. Die Laufstrecke ist schon sensationell. Wobei es auch gefährlich ist, wenn du die ganze Zeit dann, du hast ja nur Zuschauer, also du hast ja ganz anders als in Rot, was du ja auch kennst, nicht mal irgendwie 1 Kilometer so für dich, wo man sich so ein bisschen sammeln kann, sondern in Frankfurt, da stehen die ganze Zeit Leute, du musst versuchen, die ganze Zeit möglichst gut auszusehen, der andere hat ein Bier in der Hand oder eine Bratwurst. Und du rennst dann da vorbei und denkst dir, ganz ehrlich, lecker.
Das war das Schlimmste, da hinten in der Kehrtwende, wo es die Bändchen gab, das roch nach Bratwurst, genau das Gleiche hatte ich auch. Ich dachte, scheiße, müsste jetzt hier Bratwurst essen. Ich konnte die Cola nicht mehr sehen, ich konnte diese Energy Drinks, diese Bananen, ich wollte eine Bratwurst essen. Genau.
Ja, ganz genau. Ja, das ist immer so. Das hat so seins. Wo viele Zuschauer sind, muss ich sagen, ist schon immer ganz geil, aber es hat auch die Gefahr, dass man ganz schnell irgendwie überpaced oder nicht ganz.
Ja, das war einfach die Erfahrung, nicht hast. Du steigst vom Rad runter und läufst dann plötzlich, ich bin dann losgelaufen in Frankfurt mit einer 4,30 oder 4,45, wo mein Kopf gesagt hat, ey, das ist viel zu schnell. Ja. Ne? Aber das ging die ersten 10 Kilometer, du läufst da und du wirst getragen. Und nach 10 Kilometern kam der Mann mit dem Hammer und dann tat es halt richtig weh. Das war. Aber war echt schön. Also es war total emotional, als wir die Bilder nochmal gesehen haben, es war toll, ja.
Ja, Frankfurt hat ja noch das Gemeine, sage ich mal, dass die Strecke eigentlich relativ flach ist, außer halt die 2 Brücken pro Runde, was sie dann 8-mal Brücke hoch, Brücke runter, das ist ja dann schon, streckentechnisch schon unangenehm. Ja. Wo so ein bisschen dann der Rhythmus auch fehlt. Aber du hast dann mit New York Marathon, da warst du einmal
in New York? Ich bin 2-mal gelaufen in New York. Und zwar 2008. Ja, genau, in 2008 war mein 2008 bin ich zum ersten Mal in Frankfurt gestartet. 2008 bin ich meinen ersten und letzten Marathon unter 3 Stunden gelaufen und als Belohnung bin ich dann noch nach New York geflogen. Und da bin ich mit Michael Fischer zusammen unterwegs gewesen. Wir haben uns im Flugzeug kennengelernt, wir saßen nebeneinander. Wir mussten notlanden irgendwie in London und Michael fing dann plötzlich an, irgendwie wir haben Wasser verloren, seine Späßchen zu machen. Und dann sagte er, du Mensch, das Kinder, hast du nicht Lust? Mit mir zusammenzulaufen. Ich dachte, klar, komm, war schon teuer genug, lass uns eine entspannte 4,30 laufen, weil ich bin ja schon mal unter 3 Stunden, also das war im September bin ich in Italien gelaufen, am Gardasee, da bin ich meine 2,58 gelaufen, den Ironman in Frankfurt und New York sollte so der grüne Abschluss sein. Dann sind wir in Staten Island los über diese lange, lange Brücke und da habe ich dann irgendwie schon gemerkt, also so nach 3 Kilometern, der Kollege Fischerarzt, so richtig fit war er nicht, da habe ich gefragt, hast du überhaupt mal trainiert? Und da sagt er, ja, ich bin einmal im Kostbudener See gelaufen, 10 Kilometer. Ich sage, Michael, es ist ein Marathon. Und da hat er mich wirklich gebettelt, bitte lass mich nicht alleine. Da sind wir 6 Stunden unterwegs gewesen. Ich meine, ich hatte Zeit zu fotografieren.
Seitdem seid ihr beste Freunde.
Ja, also das ist, der redet aber auch noch 6 Stunden lang. Ne? Also das ist auch nicht ganz so einfach. Also das
okay.
und Das war, ich habe fotografiert, ich hatte ihn ja immer nach 2 Minuten wieder ein, weil der konnte wirklich nicht mehr. Und dann wollte ich, wie gesagt, 2015 nochmal, so als, das war, wäre, glaube ich, mein 30. Marathon gewesen, nochmal so als Abschluss, und da kam es dann halt mit dem Herzen dazwischen. Da war ich immer noch mit 3:30 oder sowas bin ich noch gelaufen, aber da wollten sie mich dann gleich anschließend im Ziel, wollten sie mich ins Krankenhaus fahren, weil die Ärzte schon gesehen haben, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung war. Aber irgendeiner hat jetzt zu mir gesagt, pass auf, du bist privatversichert, geh in Amerika nie in ein Krankenhaus, weil die wechseln nicht komplett aus, weil die wissen natürlich, dass sie dann von den Deutschen auch Geld kriegen. Insofern bin ich dann einen Tag eher ausgeflogen, ja, und bin dann in die Herzklinik, und ja, dann ging diese ganze Odyssey halt los. Ne?
Okay, krass. Also ja, so in den USA, das Gesundheitssystem, ich habe das auch einmal in einem Sturz so ein bisschen kennengelernt. Das ist alles andere als geil. Da sind wirklich die Dollarzeichen, und wenn die dann auch noch wissen, ja, da ist was zu holen, da hätten die wahrscheinlich eine Generalüberholung gemacht.
Aber der New York Marathon ist natürlich toll von der ganzen Atmosphäre her. Du wirst halt, die Leute sehen ja, dass du ein Starter bist, und dann kommen dann junge Menschen zu dir und bedanken sich, dass du da bist, und diese ganze Marathonmesse, du fängst ja an. Also jetzt muss ich vorstellen, es ist so eine riesengroße Halle, und dort bekommst du alles, was marathontechnisch zu kaufen ist. Also von Laufschuhen mit New York Marathon Emblem bis zu Teddybären, Handschuhen und Tassen, und du rennst da rein, und du hast natürlich das Gefühl, du musst jetzt auch alles kaufen. Ich habe da, glaube ich, $800 gelassen. Also wirklich von der Tasse über Teddybären, Handschuhe, Mützen, Jacken und alles. Jeden Scheiß. Na, und dann ist natürlich dieses ganze Flair während des Rennens, da stehen ja, glaube ich, so 1,5 bis 2 Millionen Leute an der Strecke. Das ist der Hammer. Das ist, allein dafür würde ich es wieder machen. Das ist Wahnsinn. Also das ist vom Erlebnis her, das ist keiner zum Schnelllaufen, aber das ist einer zum Genießen, was ganz außergewöhnlich ist, New York Marathon. Aber es ist halt logistisch halt schwierig, ne? Also hinfahren oder hinfliegen, dann musst du ja früh um 7 schon auf Staten Island sein, um 11 Starts. Das ist schon alles sehr, sehr grenzwertig, aber es macht unglaublich viel Spaß. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn man das Geld hat, und mittlerweile ist es schon echt teuer geworden, aber vom Flair her, vom Gefühl her, ist das sensationell.
Ja, also ich kenne bloß die Geschichten so ein bisschen vom New York Marathon, und kenne natürlich die Bilder, wenn die Profis dort mitlaufen. Da habe ich prinzipiell, würde mich das auch rein von der Kulisse, ja, die New York so zu bieten hat, schon wirklich mal reizen. Mhm. Oh, kommt hier ein Auto. Also da hätte ich wirklich echt mal Bock drauf, in New York zu laufen, auch wenn alle immer sagen, es ist nicht mit die schnellste Strecke. Aber was man den Amerikanern ja auch lassen muss, ich meine, ich kenne das ja auch von den Rennen insgesamt, die sind halt wahnsinnig begeisterungsfähig, und die feiern dich auch, egal wie schnell du bist, auch wenn es dann manchmal anstrengend ist zwischendurch, die feuern dich gnadenlos an und sind gefühlt manchmal noch schneller als du, gerade beim Ironman, wenn du auch hinten raus irgendwie nicht mehr so flott unterwegs bist. Da rennen die hinterher und sagen dir, wie gut du aussiehst, und ich weiß ganz genau, du lügst dich an, Roman, aber irgendwie...
My German friend, you look good. Und ich dachte, leck mich, ey, ich sehe überhaupt nicht gut aus. Die stehen halt, die dürfen dann auch an dem Tag, glaube ich, mit Bier draußen und dürfen Bier draußen trinken, was ja normalerweise in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist. Die stehen da, zwar die Third Avenue, da rennst du, glaube ich, 5 Kilometer nur geradeaus, da stehen die in 6er-Reihen, und es ist echt der Hammer, ne? Du kannst da auch hingehen und kannst die umarmen, und die geben dir Kuchen, die geben dir was zu trinken, die geben dir Bananen, da stellt sich die Oma hin und hat da Kuchen gebacken. Sensationell, das ist wirklich einmalig. Es ist richtig gut, ja.
Ja, ich habe das auch bei meinem ersten Ironman, den ich auch in den USA gemacht habe, da bist du auch in Madison, Wisconsin, das ist so nördlich von Chicago, so ein bisschen mitten im Nirvana, im mittleren Westen. Aber da hatte ich auch in den Laufrunden bist du durch Studentenviertel gelaufen, wo du dann auch mit Wendepunkt, das heißt, du bist im Grunde 4-mal dort bei denen vorbei, wo auch eine wahnsinnige Feier abgebrannt wurde, wo du eigentlich hättest dort stehen bleiben müssen und mitfeiern müssen, anstatt dort weiter zu rennen und möglichst schnell ins Ziel. Also ich muss sagen, das ist so bei den Amerikanern, was wirklich zu schätzen ist, diese Herzlichkeit, die dich echt überall durch den Sport da empfängt, und jeder was weiß, was du
leistest. Ich merke das auch bei Eurosport, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir jetzt mit den Sportlern Kontakt aufnehmen. Es ist sehr, sehr schwierig, zum Beispiel bei deutschen Sportlern da ranzukommen. Ne? Das ist sicherlich auch unterschiedlich. Ja. Aber die Amerikaner sind so offen und so herzlich. Du schreibst jetzt Taylor Fletcher zum Beispiel, ein Kombinierer. Wenn ich irgendwas brauche, dann schreibe ich den an. Die antworten sofort. Ne? Und die geben Auskunft. Die sind sehr, sehr offen, weil sie natürlich auch wissen, Menschenskinder, unser Sport wird jetzt dann auch in Deutschland repräsentiert, weil die Amerikaner, weißt ja selber, die haben ein anderes Sportsystem. Da geht ja alles nur über Sponsoren ja. und über Profitum und über Spenden. Die rufen ja öffentlich zu Spenden auf, dass die da irgendwie Trainingslager leisten können. Und die wissen natürlich, jeder deutsche Journalist, der über mich schreibt, ist dann hilft mir, wieder noch bekannter zu werden. Und das merkst du auch, dass die eine ganz andere Sportbegeisterung haben. Also das finde ich toll.
Ja, wobei, glaube ich, ist ja dann jetzt im Fall der nordischen Kombinierten wahrscheinlich auch noch undankbar, dass es in Amerika völlig. Ja unterm Radar fliegt. Da hast du auch so die großen Sportarten und ja. alles, was so nebenher ja. Ist halt schon echt schwierig. Da hat es ja, glaube ich, so die Leichtathletik insgesamt noch ganz gut, aber so manche Wintersportarten, aber das hast du ja bei uns auch, wenn du dir die Rennkanuten zum Beispiel anguckst oder Wildwasser mhm. oder weiß der Geier was, wenn die nicht bei der Bundeswehr oder genau. bei der Bundespolizei wären, ja. Ja, würde es denen ja auch mehr als schlecht gehen. Einmal alle 4 Jahre im Fernsehen.
Ja, die haben da wirklich, also die nordische Kombination, die haben tolle Anlagen, also die haben wirklich schöne Skisprunganlagen, die übertragen auch die Landesmeisterschaften live im Fernsehen. Die Amerikaner kommentieren ja anders als die Deutschen. Das ist ja ganz toll. Aber die haben keine Sponsoren. Die müssen wirklich, die müssen sich ihr Trainingslager selber kaufen, beziehungsweise selber bezahlen. Leider, leider.
Ja, das ist schon verrückt, was das angeht. Aber ja, ist halt leider wirklich so. Es ist ja umso cooler, wenn die dann auch ja, so affin sind, antworten und ja, du auch mit denen dann hin und her schreibst. Aber das heißt, zu den ausländischen Sportlern ist für dich in der nordischen Kombination einfacher zu kommunizieren als die Deutsche.
Da ja,
wenig Kontakt dann.
Jetzt ja, Erik ist ja, mal, und so angeht. Man muss auch unterscheiden zwischen Ost und West. Ich glaube, die ostdeutsche Mentalität ist da noch ein bisschen anders. Die Kollegen aus den westlichen Bundesländern sind manchmal ein bisschen zurückhaltender. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, weil die wissen, dass wir natürlich auch keinen Blödsinn betreiben. Ne? Da haben, glaube ich, in den letzten Jahren einige Journalisten auch ziemlich viel kaputt gemacht, indem dort bestimmte Dinge einfach rausposaunt wurden, die nicht an die Öffentlichkeit kommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Fabian Riesle schreibt, dass er Papa wird mit Sandra Ringwald, mittlerweile sind sie ja Eltern geworden, und sagt bitte nicht veröffentlichen, oder die Ulrike ja. Kessler aus Eilenburg, die Skispringerin, die Vize-Weltmeisterin, hatte Geburtstag gehabt und da habe ich ihr gratuliert und da schickte sie mir ein Foto von ihrem Baby zu, was sie gerade gesagt hat, aber das ist noch nicht für die Öffentlichkeit. Dann wissen die ganz genau, dass das auch bei mir bleibt. Dann ja. poste ich das jetzt nicht raus. Ne? Und das wissen die schon. Aber ich glaube, bei den Deutschen ist, ich weiß nicht, ob das am Verband liegt, dass da vielleicht ein großer Pressesprecher ist, der dann doch eher das sagen möchte, die Informationen sagen möchte. In den anderen Ländern sind die halt alle so ein bisschen in Eigenverantwortung und auch in Eigenvermarktung. Auch in Österreich, das ist überhaupt kein Thema. Ne? Da bekommst du die Telefonnummern und dann rufst du da an und dann da ruft dich auch mal der Trainer an, wenn er irgendwas Neues hat. Das ist in Deutschland ein bisschen anders organisiert. Oder okay. der Pressesprecher zum Beispiel vom österreichischen Team während des Rennens, wenn wir jetzt nicht vor Ort sind, da ist jetzt ein Sportler gestürzt, dann schickt er mir eine WhatsApp ja, während der Live-Sendung und dann kriege ich das exklusiv. Ist natürlich schön, weil ja. die auch ganz genau wissen, die reden von Eurosport, die haben die Leidenschaft, die feuern nicht nur die Deutschen an, sondern eben auch die wissen jede Leistung, die gut ist, auch zu würdigen. Und das funktioniert wunderbar. Bei den Deutschen hängt es ein bisschen, ja, aber ja, es wird besser. Ich glaube, aber wenn die auch besser. Merken, also wenn wir jetzt onside sind und mit den Sportlern ins Gespräch kommen, mit Erik Frenzel und sowas, man merkt ja auch, dass die Eurosport schauen. Und wenn du dann irgendwelche Kommentare mal abgegeben hast, wo er sagt, Mensch, da hab ich mich, das fand ich toll, dass du das so gesagt hast, dann sieht man ja auch, dass die Eurosport wahrnehmen und dass die das auch zu wertschätzen wissen. Aber die sind generell ein bisschen vorsichtiger.
Schade eigentlich, aber ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen
genau.
schon Mentalitätsfrage, ja. das glaube ich. Aber seid ihr denn mit Eurosport immer daheim oder seid ihr auch, oder wie oft seid ihr vor Ort? Wie verhält sich denn das denn jetzt normal?
Naja, es war früher waren wir häufiger draußen. Es ist ja mittlerweile eine Geldfrage auch. Jetzt geht's sowieso nicht mehr. Jetzt ist
ja, das
grundsätzlich ein On-Site-Stopp von Eurosport. Technisch gesehen ist das so, dass es gibt die Eurosport-Studios, die so ein bisschen deutschlandweit so verteilt sind. Wo man dann ganz normal mit einer Satzschüssel das Arbeitssignal von Eurosport empfängt und das dann kommentiert wird. Wir haben die große Zentrale ist in München. Da gibt es einen großen Bürokomplex. Da sind ganz viele Studios bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen ist das alles da organisiert. Und die Skispringer sind meistens on-site und der Kollege Sigi Heinrich vom Biathlon. Aber das sind dann auch Leute, die ausschließlich von Eurosport leben. Für mich wäre das natürlich jetzt zeitlich gar nicht machbar, wenn ich jetzt nach Finnland, Russland oder was weiß ich, wo auch immer hinfliegen müsste, durchs Radio. Das sind diese Studios, diese Außenstudios sehr angenehm.
Ja, ich meine, bei der Tour de France läuft es ja ähnlich. Also da sind ja auch bloß, glaube ich, die Engländer vor Ort. Und die deutschen Kommentatoren, die werden halt dann so zuschalten, dass sie im Studio sind.
Genau, es macht ja jetzt, ich sag mal, Eurosport wird in über 100 Ländern übertragen. Wenn du jetzt 70, 80 verschiedene Kommentatoren hast für jede Sportart und dann vielleicht noch einen Experten, wenn du die jetzt alle irgendwo zu einem Event bringen müsstest, die Tour de France, da würden ja die anderen keinen Platz mehr haben. Also insofern wird das dann von den Studios entsprechend aus kommentiert und technisch macht das überhaupt keinen Unterschied. Das ist völlig egal, ob du in Moskau sitzt oder in Ruka oder in Washington. Das ist Echtzeitübertragung und technisch ist es überhaupt kein Problem.
Ja, also so als Konsument in meinem Fall, also man würde denken, die Leute sind vor Ort oder sitzen zumindest nebeneinander irgendwie dann am Live-Event. Also
ja, das ist ja schon. Lässt sich nicht immer machen, dass man nebeneinander sitzt, aber wenn man sich gut versteht und wenn man sich gut vorbereitet, bekommt man das eigentlich als Zuschauer gar nicht mit, dass beispielsweise, keine Ahnung, jetzt bei der Tour de France vielleicht wirklich einer, ein Experte jetzt zugeschaltet ist von außen, weil die Abstimmung, wenn man gut miteinander kann, weiß man ganz genau, wann der andere fertig ist mit Reden, ohne dass man sich ins Auge guckt. Dann kannst du ja auch noch per FaceTime oder per Skype, kann man sich ja das Bild auch noch irgendwo hinlegen, sodass man wirklich nochmal miteinander kommunizieren kann. Aber technisch ist das eigentlich kein Problem.
Ja, ist wirklich, also ich finde es immer beeindruckend, wenn man so ein bisschen so Hintergrundinformationen dann weiß, dass die Leute dann einfach ja gar nicht immer nur vor Ort sind, aber dass es halt trotzdem funktioniert, das ist halt beeindruckend.
Ja, macht doch Spaß. Also es ist schon, also ich wollte nie Sportkommentator werden. Ich habe mich immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich wollte immer im Fernsehen Unterhaltung machen, aber mittlerweile ist das so schön, wenn ich halt jetzt Skispringen kommentiere oder nordische Kombination beim Skispringen. Ich fliege dann mit, wenn dann irgendwie meine Tochter mal, ich nehme das ja alles auf und schaue mir das dann auch nochmal an im Fernsehen. Und dann sitze ich halt da mit Kopf schräg und fliege halt mit. Dann sagt meine Tochter mal, ey Papa, du springst nicht, du guckst dir das nur an. Also man taucht dann wirklich ab. Und das ist beim Kommentieren, das ist sensationell. Ich möchte am liebsten in den Bildschirm reinspringen und mitlaufen. Also das ist echt cool.
Ja, aber das glaube ich in deinem Fall auch, wenn du auch noch die Sportart dann kennst, das ist ja auch noch was anderes, als wenn du jetzt Wasserball kommentieren müsstest. Weißt du? Also du lebst ja dann schon eher die Sportart, weil du genau weißt, wie es sich in dem Moment anfühlt, wenn er vom Schanzentisch runtergeht und dann die, keine Ahnung, 10 Sekunden, 8 Sekunden in der Luft ist, einfach dieses Gefühl nachzuvollziehen, das haben ja schon weniger. Also sind ja dann entweder die Experten, Ex-Sportler, die selber das kennen und wissen, wovon sie sprechen, oder dann halt du in deinem Fall.
Naja, ja und nein. Also ich habe ja neben der nordischen Kombination auch noch ihr Frauenskispringen kommentiert. Und Marathon, Berlin-Marathon habe ich 2-3 Mal kommentiert. Modernen Fünfkampf. Und Fechten. Und jetzt, ich glaube, es ist gut und es ist wichtig, wenn du weißt, wie die Sportart funktioniert, weil du es selber mal gemacht hast. Aber ich habe nur Jobs übernommen bei Eurosport, wo ich gesagt habe, ich will mich da gut vorbereiten und ich kann mich da reinversetzen. Also Fechten war es so, 2017 Weltmeisterschaften in Leipzig und Eurosport ruft mich an und sagte, du hast doch schon mal für uns modernen Fünfkampf gemacht. Also Fechten, Schwimmen, Reiten, Rennen und Schießen. Ne? Und dieses Fechten beim modernen Fünfkampf ist also Gegenfechten, ganzer Körper, Trefferfläche und ein Treffer und die Sache ist aus oder eine Minute. Ne? Also es hat jetzt nichts mit dem klassischen Fechten zu tun, wo du über 9 Minuten gehst oder mit Angriffsrecht beim Säbel und so. Ne? So, also es ist einfach... Ne?
Oder
und ich sagte, pass auf, wir haben einen Fechtkommentator gehabt, der ist leider verstorben. Wir haben noch 5 Wochen bis zur WM. Könntest du dir vorstellen, das zu übernehmen? Und da habe ich echt überlegt. Ich habe 0 Ahnung vom Fechten gehabt. Also Fechten ist wirklich total kompliziert, weil 3 Waffengattungen, unterschiedliche Regeln und ich kannte auch keinen. Dann habe ich mir 2 Tage Bedenkzeit ausgebeten und dann habe ich gesagt, ich mache das. Dann habe ich wirklich 5 Wochen lang nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Regelwerk beschäftigt. Und dann bin ich 5 Tage in der Arena gewesen, teilweise 4 Stunden Live-Übertragung und danach habe ich verstanden, wie Fechten funktioniert. Und jetzt mache ich das mit einer Liebe. Also das ist unglaublich, obwohl ich in meinem Leben nie gefochten habe. Und ich glaube, wenn du die Leidenschaft entwickelst, wie sich ein Sportler fühlt in Sieg- oder Niederlagensituationen oder wie man sich darauf vorbereitet oder wenn du diesen Kampfgeist entwickelst, dann ist es völlig egal, welche Sportart du machst. Du musst dich halt nur gut vorbereiten. Vorbereitung ist alles und dann dich eben reinversetzen, dass man eben nicht einfach nur pauschal sagt, ja, der hat verloren oder hat gewonnen oder wie ist denn das Spannungsbogen, auch noch ein Treffer. Und wenn man auch Verständnis hat, dass ein Sportler mal ausflippt, weil er eben enttäuscht ist. Und so habe ich das erkannt. Ich lehne also Sportarten ab zu kommentieren, wo ich die Leidenschaft nicht entwickle. Fußball zum Beispiel. Ich würde nie Fußball kommentieren. Ich schaue mir Fußballspiele gerne an und ich finde das toll, wenn RB gewinnt. Aber ich könnte kein Fußball kommentieren. Ich habe von Fußball null Ahnung. Ich könnte nicht mal erklären, was eine Viererkette ist. Aber ja, ich kann das nicht. Ich würde mich überhaupt nicht reizen. Ja. Also das ist immer so mein Maßstab, wo ich sage, wenn ich mich in den Sportart reinversetzen kann, dann mache ich das mit Leib und Seele oder ich lasse es sein. Ich habe auch schon Wasserspringen kommentiert mit Heike Fischer. Da habe ich mich dann halt hingestellt und habe dann wirklich wochenlang diese ganzen, da hast du ja nicht diese Bezeichnungen, sondern du kriegst ja nur Nummern. Und jede Nummer steht für eine Vorwärts-, Rückwärts-, Auerbach oder keine Ahnung, ja. Delfin. Das habe ich halt gepaukt bis zum geht nicht mehr. Ne? Und dann finde ich das auch toll, wenn es funktioniert. Aber es gibt, wie gesagt, Sportarten, Basketball, Volleyball, da könnte man sich sicherlich noch ein bisschen reinlesen, aber Fußball würde ich komplett ablehnen. Ich kann keinen Fußball kommentieren, ich habe keine Ahnung davon.
Aber du machst du nicht auch
den Hallensprecher zu? Beim HCL noch in der ersten Liga. Ich habe auch Handball übertragen bei Eurosport. Der HCL ist ja dann insolvent gegangen, weil mein Honorar als Hallensprecher so hoch war. Hatten sie dann ja. 1,7 Millionen Euro Schulden. habe ich auch gemacht. Das finde ich wieder cool. Ne? Das ist halt, du stehst in der Halle und du pushst die Leute. Auch bei der Hallen-WM Hockey habe ich das auch mehrfach gemacht. Zweimal, einmal Europameisterschaft, zweimal Weltmeisterschaft. Wenn da so ein paar tausend Leute drin sitzen, das finde ich mega. Das finde ich cool. Aber da musst du den Leuten ja auch nicht das Spiel erklären, sondern da musst du halt nur im richtigen Moment den richtigen Namen schreien.
Ja, genau. Im Idealfall, das stimmt, genau. Aber was sind denn so jetzt noch Projekte für, sagen wir mal 2021, weil jetzt den Marathon haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, jetzt mal abgesehen von wahrscheinlich einem schwierigen Sportwinter, der uns bevorsteht und hoffentlich den Übertragung der nordischen Kombination. Was steht denn für dich nächstes Jahr so tendenziell an, sportlich und
vielleicht auch? Naja, sportberuflich wären natürlich Olympische Spiele. Ich habe mich ja 2 Jahre darauf vorbereitet. Da würde ich ja dann Triathlon übertragen. Ich habe ja die Vorolympischen Spiele übertragen aus Tokio. Mitten in der Nacht von 1 Uhr bis 3 Uhr. War auch sehr, sehr lustig, weil hast ja auch keine Zuschauer, es guckt sich ja kein Mensch vor Olympische Spiele im Triathlon in der Nacht an. Ja, aber wir haben es halt live übertragen. Es war ja. Mit viel Red Bull ging das irgendwie. Das wäre natürlich jetzt das große Ziel im August oder beziehungsweise im Juli. Dann geht es hoffentlich dann auch wieder Fechten los. Und naja, ich möchte schon ganz gern wieder mal Skiroller-Wettkämpfe bestreiten. Man muss dazu sagen, ich habe, nachdem ich aufgehört habe mit Wintersport, ja viele Jahre überhaupt keinen Wintersport gemacht, dann habe ich den Skiroller für mich entdeckt. Und dadurch, dass es nicht mehr so viele Wettkämpfe gibt und nicht mehr so viele Sportler, waren die Altersklassen so immer 40 bis 49. Wenn du jetzt aber 47, 48 bist, gewinnst du auch in Sachsen nichts mehr. Das ärgert, ich bin da doch dann sehr ehrgeizig. Und da habe ich dann gehofft, mit 50 dünnt sich das Feld wieder aus, dann wirst du mal wieder Landesmeister. Das Blöde ist, jetzt werde ich 52. Ja. Wir haben keine Wettkämpfe gehabt in diesem Jahr. Jetzt kommen die 48er wieder hoch. Das heißt, das Starterfeld wird jetzt wieder größer, jetzt muss ich wieder mehr trainieren. Das wäre nochmal eine schöne Geschichte. Ich möchte einmal in meinem Leben Leipzig-Marathon mitlaufen. Das wäre mal für mich ein unglaublich tolles Erlebnis. Also ich habe gesagt, ich würde jetzt ganz gern bis zum 49. Marathon noch moderieren und den 50. Leipzig-Marathon würde ich ganz gern mitlaufen und dann das Mikrofon an die Jüngeren übergeben. Das wäre nochmal so ein Ziel. Naja, und dann habe ich halt unglaublich viel beim Radio auch zu tun. Ne? Das ist halt, läuft ja alles nebenbei noch. Da haben wir viele Sondersendungen, die wir im nächsten Jahr geplant haben. Kochen mit Knoblauch läuft sehr gut. Das werden wir jetzt im Dezember nochmal eine Sendung aufzeichnen. Ja. Und dann hoffe ich, dass es halt mit den Events auch wieder losgeht. Ne? Da geht es hier nicht ums Geld, sondern es geht einfach darum, dass das wieder Sportevents durchgeführt werden können. Leipzig-Marathon und was da alles an Läufen und an Wettkämpfen dann so auf dem Programm steht. Die Icefighters werde ich auch wieder ein bisschen begleiten medial. Da haben wir jetzt auch schon ein paar neue Projekte angeschoben. Ja. Müssen wir mal gucken, was da noch kommt. Da bin ich ja noch Dozent an der Fernsehakademie. Da haben wir auch noch das eine oder andere Projekt laufen, wo wir Fernsehübertragungen machen. Also langweilig wird es nicht, wenn es denn dann alles stattfindet. Das sind so mal die Ziele 21. Mit meiner Tochter mal wieder zusammen moderieren. Die ist jetzt auch beim Radio. Die ist bei Radio Dresden untergekommen als Redakteurin. Ja, Das sind okay. So die Dinge, die dann so 21 hoffentlich dann weitergehen.
Okay. Ich hätte jetzt nur nicht gedacht, dass du beim Leipzig-Marathon selber noch nie dran teilgenommen hast, weil an der Strecke habe ich dich ja schon öfter gesehen, aber dass du...
Ja, ich möchte einmal nicht hier laufen, ich finde diese Zielmarathon mega geil, wenn schönes Wetter ist und sitzen ein paar tausend Leute, das finde ich so toll und ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Leute da einlaufen sehe, egal ob es der erste oder der letzte ist. Und ich habe mir wirklich fest vorgenommen, ich möchte einmal in meinem Leben möchte ich den Leipzig-Marathon finishen. Viele sagen immer, ja, die Strecke ist jetzt nicht so, aber das ist, keine Ahnung, in der eigenen Stadt mal einen Marathon zu finishen, das ist toll. Das ist wie Triathlon am Kulki oder an
Bolscher, ja, sollte man schon
wo wir jetzt mitgemacht haben. Das ist einfach schön. Und Dresden-Marathon bin ich auch schon ein paar Mal gelaufen, Oberelbe. Ich würde ja ganz gern das alles nochmal machen, aber muss halt, wie gesagt, auch ein bisschen auf meine Knie achten, weil künstliche Kniegelenke kannst du halt nicht mehr rendern.
Bisschen aufpassen.
Dann ist Feierabend.
Ja, irgendwann muss es ja dann auch nicht mehr sein. Also wenn man so weiß, man hat jetzt noch erst Halbzeit lebenstechnisch und die andere Hälfte vielleicht
mit stimmt, künstlichen Kniegelenken. Aber ich wäre halt nicht so geil. Selbst wenn das jetzt kommen, und das wird ja kommen, ich habe in meinem Leben sportlich alles ausprobieren dürfen, was ich wollte. Also wie gesagt, vom Ironman bis zum 100-Kilometer-Lauf New York-Marathon. Und den Preis bezahle ich gern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir geht es mit dem Schrittmacher gut, mir geht es besser als vorher. Und hätte ich das gewusst, dass das also medizinisch mir wirklich wieder eine neue Lebensqualität gibt, hätte ich mich 2 Jahre lang nicht in dem kranken Herz rumgeschlagen. Dann wäre ich sofort in die Klinik gegangen, weil ich habe mich wirklich 2 Jahre lang dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, nee, kein Schrittmacher. Oh Gott, dann bist du ja schon nur noch ein laufendes Ersatzteillager. Aber das ist wirklich, ich merke das auch gar nicht, das ist wirklich toll. Aber ich will das schon, ich will schon das, was ich mache, da will ich Spaß haben. Und ich will mich jetzt nicht einschränken, nur weil ich Angst habe, es könnte irgendwas passieren. Ich weiß das Risiko schon abzuschätzen, ich habe auch ein gutes Körpergefühl. Man darf es nicht überstrapazieren, das ist richtig, aber ich will mir auch die Spaß am Sport nicht nehmen lassen. Weil ich finde das einfach toll, jetzt auch in der Weihnachtszeit oder in der Winterzeit früh morgens um 6 mit der Stirnlampe meine 12 Kilometer jeden Tag zu laufen. Ich finde das einfach mega. Kopfhörer auf, das ist toll, das ist für mich Lebensqualität. Ja? Auch wenn jeder sagt, bist du bescheuert, Stirnlampe und Leuchtweste, ja. Es gibt nur einen Irren hier in Taucher, das ist der Knoblauch. Aber ich finde das toll. Ich finde das schön.
Mache ich auch. Also ich wohne ja auch auf dem Dorf, bin dann auch immer mal mit Stirnlampe und allen möglichen Leuchtmitteln unterwegs, so abends. Das hat halt schon was. Also ich finde so abends laufen, wenn es dunkel ist, wenn du Glück hast, ist noch irgendwie Vollmond. Das ist eigentlich schon ganz geil, so die Stimmung draus. Ich war vorgestern Abend mit meinem Schwiegervater, weil es ja noch wahnsinnig warm war, sind wir noch 8:30, 2 Stunden Fahrrad gefahren. Ja. Auch um den Zwenkauer See. Das hat halt echt Spaß gemacht. Das war komplett anders als tagsüber und war wunderschön. Aber da ist ja nur jedem zu wünschen, dass er irgendwie...
Ich habe mir ja auch einen Hund geholt, jetzt in Corona-Zeiten, in Jack Russell, weil ich wollte ganz gerne noch mal lange ausgedehnte Spaziergänge machen. Aber der ist, oder ist ja nicht sie, lieb und nett, aber sie ist halt nur ein Kuschelmonster. Und ich war heute früh Gassi. Also ich ging kaum aus der Tür raus, da wurde gepullert, da wurde gekackt und da wollte sie wieder rein. Zack, das war eine Sache von 5 Minuten. Ist natürlich ein Traum, wenn du Stress hast, aber ich wollte den Hund haben, der zwar kuschelt, aber dann hat auch mal lange Spaziergänge gemacht, aber vergiss es, Jack Russell, sportlich, aber wir haben halt den unsportlichsten Jack Russell erwischt, den es gibt, ja.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind die
ja, wenn ihr die Katze sehen, sind
normalerweise hast
du Probleme, aber so joggen ist nichts mit dem Hund.
Ja, okay. Ja, mal schauen. Aber vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Ich habe ja zumindest Skype bei mir zu Hause stehen. Ich habe die leider Gottes noch nie so richtig benutzt. Vielleicht kann ich ja mal bei dir, wenn sich's irgendwie anbietet, mal eine Skiroller-Lehrstunde bekommen. Mhm. Das wär ganz cool, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen. Sehr schön. Roman, vielen Dank.
Ja, danke gleichfalls. Eine Stunde geredet.
Hat mich gefreut, sehr viel Spaß gemacht.
So schnell vergeht Zeit.
Und vielen Dank.
Bleib du auch gesund und wir sehen uns beim Skirollerlaufen.
Danke dir auch. Ciao. So machen wir das, Roman. Dankeschön. Ciao.